Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, guten Morgen, die Profis. Heute live aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum Berlin. Wie Sie hören, bin ich nicht ganz allein. Wir hatten ein paar Karten verlost, nämlich weil die Ausstellung hier im Humboldt-Labor offiziell erst um 10.30 Uhr öffnet und die Freikartenbesitzer schon etwas früher rein durften. Sollten Sie keine Karten gewonnen haben, können Sie trotzdem um 10.30 Uhr noch dazustoßen, heute Morgen zur Ausstellung On Water. Wir senden aus dieser Ausstellung, die heißt On Water – Wasserwissen in Berlin. Und das ist natürlich Profistoff pur, denn hier präsentieren Forscher, Wissenschaftler aus 50 Forscher und Forscherinnen, 6 Künstler und Künstlerinnen, ihre Arbeiten zum Thema Wasser. Alles dazu, was zu sehen ist auf dieser Ausstellung, das hören Sie dann gleich von den Kuratoren selbst. Jetzt aber wie immer erstmal das Scannerspiel natürlich und dazu kommen wir dann gleich. Die Profis, wir senden heute live aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum Berlin. Wir haben natürlich auch unsere Rubriken mitgebracht hierher, zum Beispiel das Scannerspiel. Und Sie ahnen es vielleicht schon, das Scannerspiel diesmal nur mit unseren Gästen vor Ort. Ja, dafür haben wir ja Leute hier, die hier sind. Also bitte nicht anrufen. Aber den Gewinn darf ich schon mal verraten. Heute gibt es ein Buch des Magazins Walden, das für sich selber wirbt mit dem Spruch, ein Magazin für alle, die gern draußen sind. Das Buch heißt Der Walden Field Guide, aber keine Angst, zwischen den Buchdeckeln ist dann doch alles auf Deutsch. Ich habe nachgeguckt und dieses Buch soll Sie vertraut machen mit der Natur vor unserer Haustür, erschienen im Ullstein Verlag, das Scannerspiel. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich 2 Mitspieler. Wer möchte denn beim Scannerspiel dabei sein? Ich sehe Hände, die oben sind, hoffentlich. So ganz, aha, hier haben wir schon mal eine. Und dann brauchen wir noch eine 2. Person und 2. Na wunderbar. Dann verteile ich mal mein Mikros hier an unsere Scannerspielgäste vor Ort. So, da haben wir einmal, bitteschön, wenn Sie kurz sich selber vorstellen.
Ja, mein Name ist Petra.
Petra.
Wir sind heute eingeladen am Radio 1-Team und ich komme aus Tempelhof und bin froh, dass ich mitspielen kann, weil ich bin bis dato noch nie durchgekommen.
Wunderbar, das geht natürlich einfacher. Petra und...
Ja, ich bin Jan.
Hallo Jan. Jan kommt aus?
Aus Berlin.
Aus Berlin. Jan, herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier seid auf dieser wunderbaren Ausstellung. Habt ihr euch schon umschauen können, Petra? Habt ihr schon mal gucken können, was hier läuft?
Ja, na klar. Ist ja wirklich sehr, sehr interessant.
So direkt vor den Mund am besten mit dem Mikrofon. Okay, ich weiß, sorry, wenn man es nicht gewohnt ist, ist immer komisch. Ne?
Genau, ist super interessant. Ganz viel Information. Lohnt sich herzukommen.
Auf wunderbar, jeden Fall. Alles klar. Gut, dann wer fängt denn an von euch beiden? Das ist ja immer die große Frage, ne? Petra oder Jan. Ne? Ich würde mal sagen, Petra ist die Erste, die anfängt, weil Jan wäre ja derjenige, der dann sozusagen abräumen müsste, wenn Petra es nicht schafft. Und dann brauchen wir vielleicht noch einen Dritten, der Abräumer ist. Wollen wir so machen, Petra?
Ja, machen wir so.
Okay, ist ja ungewohnte Situation. Live haben wir es, glaube ich, noch nie gemacht bei den Profis. Aber wir probieren es einfach mal aus. Hier kommt Frage Nummer 1.
Hunde verstehen die Funktion neuer Spielzeuge. Hunde erkennen bei neuen Spielsachen schnell, wozu sie da sind und können sie sogar kategorisieren. Das heißt, sie verstehen, ob der jeweilige Gegenstand zum Zerren oder zum Apportieren gedacht ist. Und das selbst, wenn die neuen Spielzeuge ganz anders aussehen als die alten. Die Tiere wenden also altes Wissen an, um neue Spielsachen schnell einordnen zu können.
Petra, Hunde verstehen die Funktion neuer Spielzeuge.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich habe lange Jahre auch einen Hund gehabt und ich denke ja.
Und das ist richtig. Tatsächlich, die Studie hat bisher aber nur geprüft, ob sehr sprachbegabte Hunde die Begriffe ziehen und apportieren verstehen und sie mit entsprechenden Spielsachen verknüpfen können. Und da wird dann weiter geforscht, da wollen die dann untersuchen, ob auch andere Hunde mehr Funktionen lernen und neue Dinge nach ihrem Nutzen einordnen können. Hier kommt schon Frage Nummer 2.
Mit KI nachgeahmte Stimmen wirken unecht. Ein Versuch mit 50 Testpersonen von Forschenden der Queen Mary University of London zeigt, dass künstlich veränderte Stimmen immer von realen Stimmen unterscheidbar sind. Im Versuch haben die Teilnehmenden echte menschliche Stimmen, auf echten Stimmen basierende, aber durch KI nachgeahmte, sowie komplett KI-generierte Audioaufnahmen gehört. Das Ergebnis zeigt, alle durch KI veränderten Stimmen klingen künstlich.
Also, Wir sagen, können die Leute das unterscheiden? Und wir sagen, mit KI veränderte Stimmen wirken unecht.
Also das finde ich echt schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Also ich glaube, das stimmt.
50-50-Joker haben wir hier nicht, ne? Und das stimmt, ist leider falsch.
Oh.
Ja, Petra, vielen Dank. Dann gehen wir ab an Jan. Danke fürs Mitspielen.
Gerne.
Dann gucken wir mal, ob... das ist auch mal auch schön. Ja, wir haben Applaus, wir haben Menschen vor Ort hier, das ist schön. So, Jan, dann kommt hier schon Frage Nummer 3.
Kein Sex bis ins hohe Alter. Die Motivation ist der Grund. Jungfräulichkeit im hohen Alter liegt allein an der fehlenden Motivation, einen Partner zu suchen. Das zeigen unter anderem Daten von über 400.000 Briten zwischen 39 und 73 Jahren. Laut Forschenden aus Deutschland, den Niederlanden und Australien haben Personen, die sich bewusst auf die Suche nach Beziehungen machen, 100%ige Erfolgschancen, sexuelle Erfahrungen zu sammeln.
Also hier wird behauptet, dass Leute, die ganz bewusst Beziehungen haben wollen, das auch hinkriegen. Also wer keinen Sex hat bis ins hohe Alter, ist einfach nicht motiviert.
Ich würde denken, das stimmt.
Und auch das ist leider falsch. Nein, es liegt nicht an der Motivation. Jungfräulichkeit im höheren Alter hängt von verschiedenen psychologischen, sozialen und genetischen Faktoren ab. Ein Beispiel: Menschen ohne sexuelle Erfahrung sind oft besser ausgebildet und konsumieren weniger Alkohol und Drogen, fühlen sich aber häufiger einsam und unglücklich. Ich hoffe, dass da jetzt niemand den falschen Schluss draus zieht. Ne? Also, das war das Kennerspiel. Diesmal einfach nicht gewonnen. Auch das können wir natürlich machen. Danke fürs Mitspielen. Und wir machen weiter hier mit den Profis live aus der Ausstellung On Water, Wasserwissen in Berlin aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum. Die Profis sind heute live von der Ausstellung On Water, Wasserwissen in Berlin aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum in Berlin. Und diese schöne Ausstellung, die können uns nun zwei echte Profis vorstellen. Zum einen begrüße ich die Kuratorin dieser Ausstellung, Dr. Annalisa Dieter. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich nenne das jetzt mal Ihren wissenschaftlichen Berater oder auf gut Deutsch den Senior Advisor, Professor Dr. Daniel Tiradellis. Herr Tiradellis ist Vizedirektor am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und Professor für Theorie und Praxis des interdisziplinären Kuratierens an der Humboldt-Uni. Wow, also das passt wieder auf keine Visitenkarte. Ich nenne das auch mal eine maßgeschneiderte Professur. Sind Sie denn da vor allem als Coach unterwegs, um Kuratoren sozusagen zu sagen, wie es am besten geht für die Praxis? Oder laufen Sie eher von einer Ausstellung zum nächsten, um Daten zu sammeln für die Theorie des Kuratierens?
Eher Ersteres. Also ich interessiere mich insbesondere dafür, wie man mit den Möglichkeiten des Ausstellens interdisziplinär arbeiten und denken kann. Weil das ist wirklich ein Mangel. Wir fangen an zu studieren und spätestens ab dem dritten Semester kann man absolut nicht mehr mit einem Kollegen oder einer Kollegin kommunizieren, die etwas anderes studiert. Und deshalb ist dieser...
Bitte? Wie kommt das?
Weil halt jede Wissenschaft so ihre Fachbegrifflichkeiten und Denkweisen hat, die man, also wenn Sie Jura studieren, rastern Sie alles nach diesen Prinzipien und.
Und Sie fördern das Interdisziplinäre.
Und ich versuche sozusagen mit den Möglichkeiten des Gestaltens, aber auch mit schrägen Motiven und Thesen, mein Doktorvater hat immer gesagt, man muss die Dinge bis zur Kenntlichkeit entstellen. Und das fand ich immer sehr schön. Also wie schaffe ich es, Themen, Thesen, Motive zu finden, die für eine Fachdisziplin gleichermaßen nah wie fern sind, und dann kann man gemeinsam darüber diskutieren, was es eigentlich bedeutet, was man als Forscher oder Forscherin tut, vor allem was das für die Gesellschaft bedeutet. Und das ist mein Job eigentlich, Menschen dazu zu motivieren, einzuladen, daran teilzuhaben, neue Formen der Wissensvermittlung auch in ihre Forschung aufzunehmen.
Heute behaupten ja schon DJs, sie würden kuratieren, ne, indem sie halt die Platten aussuchen, zu denen Menschen tanzen. Wie definieren Sie wissenschaftlich dieses Wort kuratieren?
Kuratieren als inflationärer Begriff finde ich in Ordnung. Meistens steht da aber ein kommerzielles Interesse dahinter. Und für mich ist Kuratieren sozusagen eine Art Kunst der Wissensvermittlung über alle Disziplinen hinweg. Und dazu darf ich mir alles nehmen, was eine Kultur so angeboten hat. Und wenn ich einen Wissenschaftler sozusagen zwinge, seine mathematischen Formeln in räumlich sinnlich Erlebbares zu übersetzen, dann wird das eigene einem fremd und man findet einen eigenen Zugang, aber vor allem öffnet es man auch für andere Menschen und daraus entstehen neue Ideen und Gedanken und das kann eine Universität, glaube ich, sehr beflügeln durch diese Art des gemeinsamen Nachdenkens.
Sehr gut erklärt, finde ich. Frau Dieter, eine Ausstellung über Wasserwissen, das wollten Sie natürlich nicht allein den Hydrologen überlassen, das wäre einfach gewesen, die einfach nur Hydrologen ausstellen lassen, den Wasserforschern. Stattdessen ist die Ausstellung interdisziplinär. Was haben Sie denn für andere Disziplinen hier noch so versammelt?
Ja, eine sehr große Vielfalt. Wir haben Projekte aus der Musikwissenschaft, aus der Ethnologie, aus der Kunstgeschichte, aus der Mathematik und also es ist eine ganze Bandbreite von Disziplinen, die hier zusammenkommen.
Ich erlebe die Ausstellung so, dass Sie Wasser vor allem sichtbar machen wollen. Dieses ja eigentlich dieses eigentlich durchsichtige Element, das ist ja so mit uns Menschen verbunden, dass wir es kaum noch bemerken. Und Sie holen das Wasser quasi auf die Bühne zurück in dieser Ausstellung. War das so ein Ziel?
Ja, das ist sehr schön gesagt. Also genau der Versuch, dem Wasser eine Bühne zu bieten. Wir haben tatsächlich auch Wasser in Goldfischgläsern, das aus ganz unterschiedlichen Wasserkörpern von der ganzen Welt fast stammt in der Ausstellung. Und wie Sie andeuten, es ging eben auch stark darum, dieses Unsichtbare des Elements sichtbar zu machen. Also das Wasser, was unter der Stadt fließt, das Wasser, was in Pflanzen und Bäumen also fließt und das Wasser zum Beispiel auch, was in der Luft vorhanden ist und was man rausziehen kann, um es zu ernten.
Wir sagen Regen dazu, wir Nicht-Profis.
Ja, also man kann Regenwasser ernten, aber man kann zum Beispiel auch den Nebel ernten oder man kann auch durch Technologie aus Wüstenluft Wasser rausziehen.
Mhm. Wird vor allen Dingen auch wichtig, wenn wir dann mal tatsächlich zum Mars fliegen wollen mit Elon Musk, wie man da oben Wasser gewinnen kann. Herr Tiradellis, Wasser wird in dieser Ausstellung als eigener Akteur begriffen, habe ich gelernt, von dem man lernen kann. Das klingt zunächst mal, wenn man so drüber nachdenkt, Wasser als eigener Akteur esoterisch. Nicht mehr, wenn man weiß, dass gestern Abend zum Beispiel auf dieser Bühne eine Podiumsdiskussion war zum Thema Rechte des Wassers, Wasser als Rechtssubjekt. Das stimmt aber natürlich tatsächlich, Wasser als Akteur, von dem wir lernen können. Was können wir denn vom Wasser lernen? Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, es ist vor allem auch das Motiv, was für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wichtig ist, dass wir demütiger werden müssen. Wir haben sozusagen ein Wissen, Naturgesetze etc., aber sobald wir in die Details schauen, sind die Dinge immer sehr viel komplexer. Und Wasser ist wahrscheinlich dasjenige der Elemente, das am meisten Komplexität mit sich bringt. Und je intensiver man sich damit beschäftigt, desto kleiner wird man sozusagen. Und man denkt, krass, ist das hier alles kompliziert und komplex? Und wir können davon tatsächlich wahnsinnig viel lernen, wenn wir denn überhaupt erst die Methoden etablieren und entwickeln, diesem Wasser auch zuzuhören und nicht zu sagen, ich habe ja eine Formel, damit habe ich das erledigt. Nein, es ist nicht erledigt. In jeder Anhäufung von Wassermolekülen gibt es Effekte, die kann man nicht berechnen und daraus entstehen neue Dinge, andere Dinge. Und das ins Bewusstsein zu rücken, ist auch für die Forscher an der Universität toll, aber einfach auch eine wunderbare Erfahrung, wenn man halt merkt, das Alltäglichste überhaupt hat so viele Rätsel und Abgründe, dass man sich da tatsächlich ein ganzes Leben mit beschäftigen kann.
Ja, Frau Dieter, als Kuratorin, wir sind ja nicht weit hier vom Berliner Zentrum, wir sind eigentlich mittendrin, errichtet auf einem Sumpfgebiet an der Spree, daher kommt ja auch der Name Berlin, eben nicht vom Berliner Bären, das wussten Sie, glaube ich, wahrscheinlich auch alle im Publikum, sondern vom slawischen Wort für Sumpf, Brlo. Sie kommen, glaube ich, Sie haben die letzten Jahre in München verbracht. Wie gefällt Ihnen die große Wasserstadt Berlin? Was ist hier anders?
Ja, mir gefällt es sehr gut hier. Also ich finde es extrem interessant, aber ich finde es auch herausfordernd, in dieser Stadt zu leben. Und das Motiv mit dem Sumpf, das war tatsächlich eben eines der ersten Motive, mit dem wir uns auch diesem Thema Wasser genähert haben. Und es ist eben sehr interessant, dass also Sumpf spielt auch in unterschiedlichen Formen in der Ausstellung eine Rolle. Wir haben zum Beispiel hier eben Moorkunst von einer Moorkünstlerin, die auch mit dem Wasser kooperiert in Feuchtgebieten. Und dieses Motiv des Wassers auf dieser Insel, dass wir hier umgeben sind eben von Wasser und dass es eben diese Geschichte gibt mit dem Meeresboden unter Berlin vor Millionen vor Jahren, das ist eben alles in die Ausstellung eingeflochten.
Ich weiß von Zugezogenen, dass sie immer ein bisschen fremdeln mit Leitungswasser, weil in ihren Städten das nicht unbedingt so gut schmeckt wie in Berlin. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
ich finde es okay eigentlich.
Ja. Okay. Wir werden einige Wasserforscher vorstellen heute hier bei den Profis. Haben Sie Favoriten unter den ausgestellten Forschungsprojekten? Also was sollte Besucher ganz besonders anziehen, die ja ab 10:30 hier dann auch kostenlos in diese Ausstellung reinströmen dürfen?
Ja, ich finde die Abteilung zur Wasserernte tatsächlich sehr interessant, mit drei unterschiedlichen Zugängen, wie schon erwähnt, aber auch zum Beispiel die Abteilung zum Dauerbaden, die Sie auch gerade vorhin schon angesprochen hatten, ist eine sehr interessante Abteilung mit einem lustigen Objekt, das eine Berliner Geschichte erzählt, die Wellenbadeschaukel.
Wir haben uns genau erklären lassen.
Genau, und dieser Rechtstext, in dem die Spree ein Rechtssubjekt bekommt, der hier für die Ausstellung von einem interdisziplinären Team entwickelt wurde, der wäre auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert.
Also ab 10.30 Uhr geöffnet die Ausstellung On Water im Humboldt-Labor des Humboldt-Forums Berlin. Und ich sage danke an die Kuratorin Dr. Annalisa Dieter und den Senior Advisor Professor Dr. Daniel Tiradellis. Herzlichen Dank. Die Profis heute live aus dem Humboldt-Labor von der Ausstellung On Water, Wasserwissen in Berlin. Da lernen wir nicht nur dem Wasser selbst zuzuhören, vom Wasser zu lernen, sondern wir erfahren auch von, ich bewerte das jetzt einfach mal, von den schrecklichen Praktiken der Wissenschaftsgeschichte, die mit Wasser verbunden waren. Von einer kann uns die Direktorin des Berliner Medizinhistorischen Museums berichten, Dr. Monika Ankele, Professorin für Medizingeschichte und medizinische Museologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Frau Ankele, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie merken, wir sind nicht allein. So, und Sie können uns berichten vom, ich nenne das mal Zwangsdauerbaden, ne, denn es war ein Zwang von Psychiatriepatienten um 1900. Was genau hat man damals gemacht mit Patienten in Einrichtungen, die damals ja noch ziemlich ungeniert Irrenanstalten genannt wurden?
Genau. Heute möchte man es kaum glauben, dass damals um 1900 eigentlich diese sogenannte Dauerbadtherapie für die Ärzte oder aus der Perspektive der Ärzte eine relativ moderne und humane Behandlungsmethode war. Denn zuvor wurden die Patienten vor allem in Einzelzellen isoliert, waren sich selbst überlassen, waren unbewacht. Und die Idee war, die Patienten und Patientinnen aus diesen Einzelzellen herauszugeben, in große Krankensäle zu legen, beziehungsweise auch in das Dauerbad zu legen. Denn dafür wurden eigene Einrichtungen geschaffen.
Man kann das hier sehen, wie das aussah. Da gibt es also große gefließte Räume. In diesen Räumen stehen Badewannen. Diese Badewannen werden tatsächlich mit großen Schläuchen zentral mit Wasser versorgt. Da kann man die Temperatur und den Wasserdruck regeln. Und dann sitzen dort Patienten in ihren Nachthemden in vollen Badewannen. Aber warum hat man das gemacht?
Genau, es ist, wie Sie es beschrieben haben, die Idee war, dass man unruhige Patienten und Patientinnen im Wasser beruhigen könnte. Das heißt, es war vor allem eine Behandlungsmethode für erregte Patienten, für motorisch unruhige Patienten und Patientinnen, die quasi nicht im Bett geblieben sind, die immer wieder nach draußen wollten, die laut waren. Und diese Gruppe von Patienten und Patientinnen, die hat man zur Beruhigung in dieses Dauerbad gegeben.
Ich gehe jetzt mal ganz vorurteilsfrei ran und frage, hat das funktioniert?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe sehr, sehr viele Krankenakten gelesen, sehr viele Lehrbücher aus dieser Zeit gelesen und das lässt sich so eindeutig nicht beantworten, weil das relativ individuell war. Es gab Patienten und Patientinnen, die sich anscheinend, das kann man sozusagen aus den Krankenakten schließen, sich auch wohlgefühlt haben in diesem Bad, im Badewasser, die sich diesen Raum auch wirklich angeeignet haben. Mir ist ein Patient beispielsweise in Erinnerung geblieben, da wird beschrieben, der schreibt Briefe in der Badewanne, er raucht in der Badewanne, er schaut sich um, er sitzt, er isst etc. Und es gibt aber auch ganz gegenteilige Beschreibungen. Beispielsweise wird auch berichtet von tödlichen Unfällen, die in der Badewanne passiert sind.
Was ist da passiert?
Von Verbrühungen wird berichtet. Sie müssen sich vorstellen, die Wanne war an die Wasserleitung angeschlossen. Das wurde, wie Sie es vorher auch berichtet haben, von einer Pflegerin bzw. einem Pfleger reguliert. Und diese Mischbatterien waren relativ neu. Das heißt, man konnte diesen Zulauf oft nicht so exakt regulieren. Und oft floss zu heißes Wasser in die Wanne und da kam es zu tödlichen Verbrühungen. aber es kam auch zum Ertrinken von Patienten und Patientinnen. Mhm. Also eine sehr.
Weiß man heute noch, wer diese Methode, Patienten zu beruhigen, entwickelt hat und welche Theorie dahinter stand? Also ich nehme an, das Kneippbaden war davor bereits bekannt, ne? Dass man also in Kneippkuren geht, und das kennen Sie wahrscheinlich heute immer noch, dass man in warmem und kaltem Wasser abwechselnd seine Füße badet. Aber wer hat das war aber nicht Kneipp, der das erfunden hat, oder?
Nein, genau, das war nicht Kneipp, obwohl sich der erste Lehrstuhlinhaber, also der den ersten Lehrstuhl für Hydrotherapie an der Universität Wien hatte, Wilhelm Winter, der hat sich quasi an diesen frühen sogenannten Kurpfuschern orientiert und an diesen warmen und kalten Wasserkuren. Also das war schon auch ein wichtiger Impuls für die dann eben akademisch-universitäre wassertherapeutische Behandlung.
Heute wäre ja die wissenschaftliche Methode, man hat eine Theorie, man probiert sie aus, man setzt also Patienten in diese warmen Badewannen, beobachtet das Ganze und evaluiert es dann irgendwann einmal und fragt sich, okay, das Ding hat Erfolg oder nicht. Mhm. Irgendwann ist das ja aufgegeben worden.
Das ist aufgegeben worden, jetzt aber weniger aus den Gründen, dass man gemeint hat, das bringt eigentlich alles nichts, sondern eher hat es zu tun mit dem Ersten Weltkrieg und mit dem Kohlemangel, dass es einfach zu teuer wurde, permanent diese Bäder herzurichten, weil man muss sich ja vorstellen, das Wasser musste immer wieder erneuert werden, wenn es abgekühlt war. Und das war extrem kostenintensiv und auch extrem aufwendig und mit einer sehr hohen Verantwortung verbunden.
Aber die Wirkung der Methode ist nie wirklich widerlegt worden.
Ja, man muss sagen, es kam dann sozusagen eine neue Welle an Ideen, an neuen therapeutischen Ansätzen. Man geht dann in den 20er Jahren eher in die Richtung, dass man sagt, die Patienten und Patientinnen sollen beschäftigt werden, die sollen arbeiten und die sollen weniger sich selbst überlassen werden, wie das im Falle der Dauerbadtherapie ja auch der Fall war.
Sie zeigen hier in der Ausstellung auch eine andere Badewanne, die damit erstmal nichts zu tun hat, aber die hat mit dem Thema Wasser zu tun und mit Baden. Und die ist vor so ungefähr 130 Jahren Verkaufsschlager gewesen in Berlin. Was war an dieser Badewanne so besonders?
Ja, das war eine andere Badewanne, die hatte sozusagen nichts unmittelbar Medizinisches damit zu tun. Das ist die sogenannte Wellenbadeschaukel, die von einem Klempner in Berlin entwickelt worden war. Eine blecherne Badewanne mit einem gebogenen Boden. Ich schaue jetzt gerade zu ihr, die Hörer und Hörerinnen können das natürlich nicht sehen, aber es ist auf alle Fälle ein Highlight-Objekt. Und weil dieser Boden gebogen war, konnte man, wenn die Wanne dann mit Wasser gefüllt war, konnte man sich da ins Schaukeln und Schwingen versetzen und konnte sich imaginieren, dass man am Meer ist und dem Meeresrauschen quasi sich da aussetzt.
Und dann nochmal ein letzter Schlenker zurück zur Psychiatrie. Spielt Wasser überhaupt noch eine Rolle heute in der Psychiatrie, in der psychiatrischen Behandlung?
Also so in der Intensität, wie das im 19. Jahrhundert war, da gab es ja nicht nur das Dauerbad, sondern auch ganz viele andere Wasseranwendungen nicht mehr. Aber nach wie vor gibt es physikalische Therapien, aber jetzt nicht in der Weise, wie das der Fall war.
Die Direktorin des Berliner Medizinhistorischen Museums, Dr. Monika Ankele, ist Professorin für Medizingeschichte und medizinische Museologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
So, die Profis sind live aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum in Berlin. Und ich wechsle jetzt mal die Stadt. Also wenn Sie mal in Paris waren zum Beispiel, dann sind Ihnen mit Sicherheit diese vielen unglaublich schönen, wahnsinnig toll verzierten, mit Püppchen und allem drum und dran, alten, vermutlich gusseisernen oder wie auch immer, Brunnen aufgefallen. Meist grün lackiert, gespendet übrigens den Parisern von einem sehr reichen Engländer. Dieser Engländer hatte geerbt und hat seiner Lieblingsstadt Paris eine Schenkung machen wollen. Der hieß Richard Wallace, reicher Erbe. Und der hat dann gesagt, okay, was kann ich Paris Gutes tun? Ah, ich schenke denen Brunnen. Ja, da kommen jede Menge Brunnen nach Paris, weil damals war es nämlich so, dass die Pariser, um überhaupt im Sommer etwas zu trinken, Wein trinken mussten oder Bier, weil das Trinkwasser gab es in dem Sinne nicht. Man kam nicht an sauberes Wasser ran. Und seit 150 Jahren stehen diese Wallace-Brunnen in Paris überall und die allermeisten von denen spenden heute noch feinstes Trinkwasser. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich einen modernen Brunnenforscher bei mir habe, hier im Humboldt-Labor, nämlich den Infrastrukturforscher, Professor Dr. Timothy Moss, der kennt die Geschichte der Berliner Straßenbrunnen sehr genau. Herr Moss, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Also, ich habe mich natürlich schlau gemacht und erfahren, im 19. Jahrhundert gab es rund 6000 Brunnen in der Stadt. Haben Sie so ungefähr eine Ahnung, wie viel das heute noch sind? Sind da viele von übrig?
Also bei diesen 6.000 waren sehr viele Privatbrunnen auf Höfen. Muss man hinzuzählen. Da waren weniger als, ich glaube, 1.500 Straßenbrunnen tatsächlich damals. Okay. Wir haben mehr heute als damals.
Nein.
Und ja, tatsächlich. Wir haben über 2.000 von diesen Straßenbrunnen, also nicht die Hofbrunnen in Gartenkolonien oder sowas mit hinzugerechnet, sondern die reine Straßenbrunnen. Wir haben 2091 nach der letzten Zählung.
Bevor wir über den Nutzen reden, reden wir kurz über das Design. Wissen Sie irgendwas dazu? Diese Berliner Brunnen sehen Ihren Pariser Fondants ja durchaus ähnlich. Hat wahrscheinlich irgendwie mit der Mode der Zeit zu tun oder die Farbe grün. Hat das mal jemand geklärt, warum das grün ist?
Warum das grün ist, weiß ich nicht. Gute Frage. Ja. Aber es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Und interessanterweise sind sie nicht alle aus dem 19. Jahrhundert, sondern teilweise sogar Nachkriegsmodelle.
Aha. Ja?
Und das deutet darauf hin, dass diese Straßenbrunnen nicht nur museale Zwecke dienen, sondern auch fortlaufend ganz wichtige Funktionen für die Stadt Berlin erfüllt haben.
Dann fangen wir mal an mit der Frage, warum sind die damals errichtet worden? Also 1500 Stadtbrunnen in Berlin, wofür waren die da und wann vor allen Dingen ging das los?
Also wir haben Brunnen in der Stadt Berlin seit Hunderten von Jahren. Mhm. Die Brunnen, die wir jetzt kennen, diese Gusseisene, stammen aus dem aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und die dienten natürlich der Trinkwasserversorgung.
Weil man zu Hause keine Wasserleitung hatte.
Man hatte keine Wasserleitung. Also die Trinkwasserversorgung wurde erst ab 1856 in Berlin angefangen. Und es hat natürlich ein Weilchen gedauert, bis alle Häuser daran angeschlossen waren. Das heißt, im 19. Jahrhundert hatten sie nach wie vor immer diese wichtige Funktion als Trinkwasserversorgung. Aber danach ist die Frage, warum wurden sie dann nicht gleich abgebaut?
Genau, irgendwann hatte ja jeder zu Hause in seinem Zuhause eine Leitung, wo er einfach warm und kalt Wasser aufdrehen konnte. Zunächst wahrscheinlich nur kalt, aber irgendwann dann auch warm. Warum gab es die Brunnen dann immer noch?
Aus verschiedenen Gründen. Das finde ich faszinierend, dass die Funktion sich geändert haben im Laufe der Zeit. Also man hat diese Brunnen immer für Löschwasserzwecke benutzt. Und ich habe Quellen gefunden, wo sie immer noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts immer noch für Löschwasser benutzt wurden. Aber was noch wichtiger war, sie waren noch wichtig für das Tränken von Pferden. Also Pferde waren natürlich ein ganz wichtiges Transportmittel damals. Die Kutschen wurden alle von Pferden gezogen bis in die 30er Jahren. Und diese Straßenbrunnen waren faktisch wie die Tankstellen der damaligen Zeit.
Okay.
Also da haben die Pferde ihr Wasser geholt. Die brauchen, glaube ich, 15 Liter pro Tag, um richtig ordentlich zu arbeiten. Und die konnten natürlich nicht in die einzelnen Häuser gehen, in die Höfe gehen. Das war verboten. Also brauchten wir diese Straßenbrunnen bis in die 30er Jahre dafür.
Nun sind wir immer schnell bereit, Infrastruktur einzumotten, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, wenn es scheinbar keine Verwendung mehr dafür gibt. Siehe Telefonzellen, ja, die sind weg. Wie ist es mit den Brunnen? Warum gibt es immer noch so viele davon?
Ja, also die Funktionswandel ging dann weiter. Also man hat diese Straßenbrunnen vor allem sehr, sehr wichtig empfunden während bestimmten Krisen. Während Kriegserscheinungen, während der Blockade von West-Berlin und auch danach, weil im Kalten Krieg, nach der politischen Teilung von Berlin, also erkannte man, dass die Vulnerabilität speziell von West-Berliner Wasserversorgung bedroht ist. Beispielsweise wurden die Wasserleitungen von Johannisthal, die Wasserwerke in Johannisthal, in Wuhlheide nach Neukölln teilweise gekappt. Mhm. Und man war auf so Tankerlieferungen, aber auch auf diese Straßenbrunnen damals verhindert. Und diese Erfahrung der Blockade und vor allem der Kriegszeit, wo man sehr oft dieses Wasser benutzt hat, hat dazu geführt, dass man immer weiter diese Straßenbrunnen gepflegt hat. Und das erkennt man beispielsweise in kleinen Anfragen im Abgeordnetenhaus an den Senat, wo in den 60er, 70er, 80er Jahren noch gefragt haben, wie viele gibt es davon, wie funktioniert tüchtig sind sie, wie gesund ist das Wasser, kann man das trinken und so weiter und so fort. Und das deutet auf die politische Bedeutung bis in den heutigen Tag.
Ja, aber merkwürdig, das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten, diese Brunnen halt instand zu halten, nehme ich mal an, weil die werden ja nicht einfach da stehen gelassen und verrotten. Braucht Berlin die heute noch oder können die weg?
Die können wirklich nicht weg. Und wir können wirklich heilfroh sein, dass wir sie noch haben. Man hätte denken können, dass es eine Art von Friedensdividende nach 1990 gegeben hätte, wo man sagt, okay, die Ausnahmezustand von Berlin ist vorbei, wir brauchen diese Dinge nicht. Ne? Mhm. Also kalter Krieg ist vorbei. Man hat sie behalten, weil es auch unter anderem ein bundesweiter Notwassergesetz gibt, also was für Notwasserpumpen sorgt. Und Berlin konnte einfach sagen, wir haben 2000 von diesen Dingen. Und deswegen hat man sie weiterhin gepflegt. Und natürlich heutzutage achtet man sehr auf die Empfindlichkeit von unserer Trinkwasserversorgung gegenüber Cyberattacken, gegenüber Starkregenereignisse oder Ausfälle der Stromversorgung, weil die Trinkwasserversorgung natürlich von der Stromwasserversorgung abhängig ist.
Also oder wenn der Strom ausfällt, habe ich auch kein Wasser mehr zu Hause.
Natürlich. Also dann braucht man Strom, um diese Wasserpumpen zu betreiben, beziehungsweise die Wiederaufbereitungsanlagen. Und deswegen, wenn der Strom ausfällt, sollte es im schlimmsten Fall ein militärischer Angriff geben. Und nach 2022, nach dem Großangriff der russischen Armee auf Ukraine, ist man noch empfindlicher. Ist es wichtig, diese Straßenbrunnen zu halten, denn die haben diese doppelte Off-Grid-Eigenschaft.
Verstehe. Ne? Die sind aber nicht gleich verteilt über ganz Berlin. Ne? Ich habe gehört, im ehemaligen Ostteil, da stehen sehr viel weniger. Wie kommt das denn?
Das kommt einfach durch diese historische Gegebenheit. Die wurden mehr geschätzt in West-Berlin als Teil von einer kritischen Infrastruktur wegen der Vulnerabilität von der Insellage West-Berlins. Und in Ost-Berlin war das weniger wichtig, weil die Trinkwasserversorgung Zugang zu der ganzen Region hatte.
Also weg damit. Ne?
Und wir haben zum Beispiel, ich kann Ihnen ein paar Zahlen geben, also höchste Dichte von Straßenbrunnen sind im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Da hat man pro Kopf der Bevölkerung 1500 Einwohner auf einen Straßenbrunnen.
Wir haben Tempelhofer hier, die freuen sich gerade.
Das ist der Maß der Dinge, natürlich. So soll es sein, das ist das Ziel nämlich. Also 1500 Einwohner auf dem Straßenbrunnen vorgegeben. Und die geringste Dichte ist in Pankow, im Ostteil der Stadt. Also knapp 4000 Einwohner pro
Brunnen. Ich habe schon gesagt, in Paris ist es so, da soll angeblich Trinkwasser aus den Brunnen kommen. Wie ist das hier bei uns? Kann ich das Wasser bedenkenlos?
Bitte nicht.
Aber was macht es denn dann für einen Sinn, diese Brunnen zu behalten, wenn das Wasser, was da rauskommt, kein Trinkwasser ist?
In der Form ist es kein Trinkwasser, aber wir reden nur von einer Notwasserversorgung. Mhm. Das heißt, in einem Notfall würden Sie und ich Tabletten bekommen, also Chlortabletten oder eine Reinigungstabletten letztendlich, um dieses Wasser trinkbar zu machen, nutzbar zu machen. Ne? Und gerade wird geprüft, also die Qualität von dem Wasser aus den einzelnen Brunnen wird geprüft, um zu sehen, inwieweit es überhaupt so aufbereitet werden kann. Denn manche ziehen Grundwasser aus kontaminierten Aquiferen und sie sind natürlich überhaupt nicht für irgendwelche Nutzung dieser Art.
Also hoffen wir, dass es nie zum Notfall kommt. Die Wahrheit über die Berliner Straßenbrunnen. Danke an den Infrastrukturforscher, Professor Dr. Timothy Moss vom Integrativen Forschungsinstitut für Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen. Ich habe es jetzt extra auf Deutsch übersetzt. Wie heißt es?
Sehr gut.
IRI-Thesis.
IRI-Thesis
ist so gut. Heißt es. Ja. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis.
Dankeschön.
So, weil die Profis ja heute live senden aus dem Humboldt-Labor des Humboldt-Forums in Berlin von einer Ausstellung mit dem Titel On Water, Wasserwissen in Berlin, geht es bei uns heute um genau das, ums Wasser. Das Wasser und die Forschungsprojekte in Berlin, die zum Wasser forschen, die sind nämlich hier ausgestellt. Und da sind natürlich in erster Linie mal die Hydrologen gefragt, die Wasserwissenschaftlerinnen. Eine sitzt neben mir, die Professorin für Hydrogeologie an der TU Berlin, Dr. Irina Engelhardt. Guten Morgen, Frau Engelhardt.
Ja, vielen Dank.
Sie haben Ihren Fanclub mitgebracht. Offensichtlich. Was macht die Hydrogeologie aus? Was genau wird da erforscht? Was ist das?
Ja, wie der Name schon sagt, besteht die Hydrogeologie eigentlich aus zwei Teilen. Also einmal der Geologie, der zweite Teil des Wortes. Also letztendlich alles das, was im Untergrund ist, ne? Unsere Erde. Und dem Hydro, dem Wasser. Also letztendlich dem Wasser, was sich in der Erde aufhält und bewegt, also alles das, wenn wir eigentlich durch die Landschaft gehen, was unter unseren Füßen liegt und was wir gar nicht so direkt gleich sehen können, was da unten so passiert.
Und ganz konkret geht es hier auch um die Frage, wie sich der Braunkohleausstieg in der Lausitz auswirkt auf den Wasserhaushalt in der Region Berlin. Verstehe ich nicht. Wo ist denn da der Zusammenhang?
Ja, der Zusammenhang ist, wir haben ja hier die Spree, eine Hauptwasserversorgung in der Region. Dadurch, dass wir Uferfiltration betreiben.
Was? Also was machen wir?
Uferfiltration, das heißt, wir ziehen aus Spree und Havel, unsere Hauptfließgewässer in der Stadt, letztendlich Wasser über das Ufer, also das Wasser ist so vom Fluss noch vielleicht so 100, 200 Meter unterwegs im Untergrund und dann geht das in die Förderbrunnen, das nennen wir Uferfiltration.
Und das trinken wir dann?
Genau, und das macht man eigentlich überall dort, wo wir nicht genug Wasser, also gutes, hochwertiges Grundwasser haben. Das ist ihre beliebteste Trinkwasserressource. Wenn das nicht ausreicht, dann betreiben wir Uferfiltration. Also wir ziehen quasi Fluss oder Friedrichshagen, unser größtes Wasserwerk in Berlin, zieht letztendlich Wasser vom Müggelsee. Also das heißt, wir ziehen Wasser aus Flüssen und Seen, bringen das in die Förderbrunnen und das geht ins Trinkwasser.
Also wenn ich beim Schwimmen in den Müggelsee pullere, dann wird irgendwann daraus feinstes Berliner Trinkwasser.
Ja, naja, es ist ja ganz gut verdünnt. Also insofern können Sie da relativ entspannt sein. Aber
nie wieder.
In der Tat gibt es tatsächlich Flüsse, die eben genau durch solche Verunreinigungen natürlich auch stark belastet sind.
Zurück zur Lausitz.
Genau, und dieses Wasser, also was wir hier über Uferfiltration gewinnen, ist eben in erster Linie Flusswasser, was wir eigentlich trinken, oder auch gereinigtes Klarwasser in der Mischung. Und dieses Wasser hängt natürlich von der Wasserführung oder wie viel Wasser die Spree, die kommt ja aus der Lausitz quasi, wie viel Wasser die uns noch bringt. Und das Gute für die Spree indirekt, wenn das mal aus der Menge betrachtet, ist, dass in der Lausitz über 100 Jahre und noch mehr diese Braunkohle gefördert wurde, hört sich jetzt absurd an, und dass dabei unendliche Mengen an sogenanntem Sümpfungswasser, also Grundwasser, gehoben wurden, weil man will ja im Trockenen abbauen, und dieses Wasser ist in die Spree gegeben. Und das ist dann so über den Spreewald irgendwann auch zu uns in Berlin gekommen.
Ah, damit also bei der Braunkohleförderung die Förderer trockene Füße haben, ist das Wasser abgepumpt worden in die Spree und das ist zu uns gekommen.
Ja, ganz genau, weil sie können ja nicht im Feuchten ihre Bagger stehen haben, ne? Wir können ja nicht schwimmen. Also das heißt, wir pumpen 100, 150 Meter tief ab, das Grundwasser. Dieses Grundwasser geben wir in die Vorflut, in dem Fall eben Schwarze Elster-Spree. Das wird ja immer noch gemacht und das kommt dann irgendwann hier an. Und diese Wasserführung wird perspektivisch, wir sehen das auch in unseren Modellen, 2040, 2038, also mit Braunkohleausstieg, tatsächlich sehr, sehr schwierig werden in sommertrockenen Sommermonaten.
Warum kann man das nicht fortführen, dieses Grundwasser in die Spree zu pumpen?
Ja, das ist Diskussionssache, also es ist ein großes Politikum tatsächlich.
Ja.
Also es gibt politische Verbände, die das tatsächlich auch fördern. Das ist dann der Unendlichkeitsatlas, die wir haben. Also dass wir tatsächlich immer weiter das Grundwasser abpumpen, um die Wasserführung der Spree zu erhalten. Nun, ich komme aus Sicht des Grundwassers. Und mir tut das natürlich weh, wenn ich sehe, dass Grundwasser in die Vorflut gegeben wird, weil was passiert, das verdunstet ja dann auch.
Aber was passiert, wenn das nicht passiert, wenn also dieses Überleiten des Grundwassers in die Spree eines Tages eingestellt wird? Was passiert dann mit unserer Spree?
Ja, das sagen unsere Modelle. Also wir haben großskalige Modellrechnungen gemacht für das ganze Einzugsgebiet der Spree. Und die zeigen uns eben, wenn wir so 2040 erreicht haben, dann kann es eine Kombination geben mit Trockenwetterlage, wo die Spree quasi kein Wasser mehr Richtung Berlin einige Wochen lang bringt. Das ist die Prognose, das wissen wir auch nicht erst seit gestern. Das wissen wir schon so seit 10, 15 Jahren. Bedauerlicherweise ist damit aktuell im Wassermanagement noch nicht ausreichend was gemacht worden.
Die Spree kann austrocknen?
Also sie kann in dem Fall quasi kurzzeitig fast kein Wasser bringen. Ja, das gibt diese ganz starken, wir haben den Pegel große Tränke, das ist der Pegel, wo wir das Wasser, den Wasserstand kontrollieren für Berlin. Und für den gibt es diese Prognosen.
Welche Folgen hätte das?
Naja, die Berliner Wasserversorgung ist natürlich auf eine entsprechende Wasserführung der Spree angewiesen. Wir haben ja noch die Havel, die auch noch Wasser bringt.
Und die Panke. Und
wir haben hier auch viele Wehre. Also Berlin hat ja sehr, sehr viele Stauwehre, wo wir quasi die Stadt wie so eine Art abriegeln können. Das heißt, Berlin macht das schon eine ganze Zeit lang. Hält das die Stadt durch. Wir haben auch Hochbehälter, wo wir Wasser zwischenspeichern können. Aber es wäre dringend, dringend zu empfehlen, dass diese Situation nicht eintritt.
Also ich und vermutlich die meisten Berliner haben ja immer den Eindruck gehabt, wir leben in einer Wasserstadt, aus dem Sumpf geboren, dieses Berlin mit so vielen Flüssen und Flüsschen, also Spree, Havel, Dahme, es gibt die Panke, den Landwehrkanal, es gibt das Tegeler Fließ, das Rudor Fließ, all das sind wichtige Flüsse. Wenn denen die Austrocknung droht, heißt das, dass wir dann irgendwann vielleicht auch unseren Wasserverbrauch bedenken müssen?
Naja, also es ist aktuell schon so, dass viele Fließe, die wir sehen, ja stark Klarwasser, also das ist gereinigtes Abwasser, gespeist sind. Das heißt, wenn diese Klarwassereinleitung nicht wäre, hätten die ohnehin nicht diese gute Wasserführung. Also die Oberflächengewässer brauchen das. Sicherlich eine Reduktion des Wasserverbrauchs ist immer eine gute Sache, aber voraussichtlich braucht es halt noch stärkere Maßnahmen, die ja auch das Land Berlin versucht umzusetzen.
Zum Beispiel, was wäre das?
Ja, man versucht ja sehr stark zum Beispiel mehr in diese künstliche Grundwasseranreicherung zu gehen. Also dass wir letztendlich Wasser, was wir noch im Herbst, Winter als Überschusswasser haben, in den Grundwasserleiter einbringen, sodass wir eben hier gegenstützen. Das ist eine wichtige Maßnahme. Es wird großskalig diskutiert, eine Elbüberleitung.
Eine Elbüberleitung?
Genau, eine Überleitung in Höhe von Sachsen quasi auf die Spree auf. Nun freut sich da nicht unbedingt Sachsen als auch Sachsen-Anhalt drüber, wenn die Brandenburger und Berliner das Elbwasser dann verbrauchen. Aber auch das wird politisch diskutiert. Und es gibt auch tatsächlich aktuell Gutachten für eine Meerwasserentsalzung.
Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr Zeit dafür, noch richtig Werbung zu machen für das Berliner Leitungswasser. Ich mache das gerne. Berliner Leitungswasser, das schmeckt. Wer findet das auch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber Sie finden das gar nicht so gut, dass das so billig ist, ne?
Ja, genau. Also wir sagen, neben natürlich all diesen technischen Maßnahmen ist ein gutes Steuerungsinstrument der Wasserpreis. Wir haben sehr, sehr geringe Wasserpreise hier. Wir haben es eben angesprochen, wir sind bei diesen Mitentsorgungen 4 Euro pro Kubikmeter. Das sind wenige Cent pro Liter. Und sicherlich ab einem höheren Wasserverbrauch auch den Wasserpreis hochzuschreiben pro Kubikmeter, das trifft dann in erster Linie Industrie und Landwirtschaft, sicherlich sinnvoll. Und dazu ist auch zu sagen, derzeit hat die Landwirtschaft gar keinen Wasserpreis zu bezahlen. Also es gibt nur das Nutzungsentgelt, aber den klassischen Wasserpreis, so wie jeder, der hier sitzt, zahlt für sein Wasser aus dem Wasserhahn, zahlt die Landwirtschaft gar nicht. Also da sind noch ein paar Stellschrauben, die auch hilfreich sind.
Sagt die Wasserwissenschaftlerin Dr. Irina Engelhardt. Sie ist Professorin für Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Die Profis live aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum Berlin. Wir reden über einen Ort, der bei uns gleich nebenan ist hier, nämlich der Lustgarten. Ich finde ja dieses Wort schon merkwürdig. Finden Sie nicht auch, das hat so ein bisschen was Anzügliches? Was wird denn da, also wächst im Lustgarten die Lust, wird sie da geerntet? Das ist so ein bisschen wie ein Wort von, wie ein Roland-Kaiser-Schlager. Ja, man ahnt, was dahinter steckt, fragt aber lieber nicht nach. Nun hat auch Berlin einen Lustgarten und zwar an prominenter Stelle, nicht weit von hier eben, zwischen Berliner Dom, Altem Museum und Kupfergraben. Und was da auffällt, sind zum einen die große Granitschale vor dem Alten Museum, Riesending, und eine Fontäne. Ich will es gar nicht mal nur Brunnen nennen, sondern es ist eine richtige Fontäne, womit wir dann wieder bei unserem Thema angelangt wären, nämlich dem Wasser. Und natürlich fragen die Profis nach, wie kommt der Lustgartner hin, wie hat er sich entwickelt, wie könnte er aussehen heute in 50 Jahren? Und über das Letzte machen sich Studierende des Masterstudiengangs Zukunftsforschung an der FU Gedanken. Zwei davon sind bei mir, Dominik Kramer und Jannik Gallmetzer. Guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, sehr schön, hier zu sein.
Das ist aber Ihr Fanclub, ne? Ja, eindeutig zu hören gewesen. Haben Sie eine Ahnung, worum es geht? Warum heißt so ein Ort Lustgarten?
Ich schätze mal, dass die Aristokratie damals sehr viel Spaß da hatte. Deswegen.
Weil man sich da verlustiert hat, vermutlich, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Den gibt es schon lange hier, ne? Den Lustgarten?
Den gibt es schon sehr lange, ja. Ich glaube, so seit dem 17. Jahrhundert ungefähr.
Ich habe gelesen, 1830 musste extra ein Wasserspeicher errichtet werden auf dem Dach des heute Alten Museums, damit die Fontäne, die vom König Friedrich Wilhelm III. Die gewünschte Wasserhöhe aufweist von 13 Metern. Sie beschäftigen sich aber mit der Zukunft des Lustgartens. Darum soll es gehen. Wird diese zur Schaustellung von Wasser, wie wir sie hier erleben, in Form eines Brunnens und einer Fontäne, wird das in 50 Jahren noch möglich sein oder wird man das womöglich als obszöne Verschwendung empfinden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt so ein bisschen auch davon ab, welche Entscheidungen wir jetzt treffen. Also zum einen, ein wichtiger Aspekt ist natürlich, ist genug Wasser noch vorhanden in 50 Jahren? Das heißt für uns eigentlich jetzt auch in der Gegenwart, wir müssen uns so ein bisschen bewusster werden, welchen Wert Wasser eigentlich auch hat. Es nicht einfach so verschwenden, wie wir es jetzt aktuell vielleicht auch tun, sondern da auch bestimmte Maßnahmen ergreifen, um Wasser zu sammeln, um genug sauberes Trinkwasser zu haben. Wenn dem so ist, dann kann man vielleicht mit Regenwasser zum Beispiel auch den Brunnen weiterhin mit Wasser versorgen.
Sie haben drei Szenarien entwickelt als Zukunftsforscher, wie der Lustgarten im Jahr 2075 aussehen könnte, also heute in 50 Jahren. Ist das nur Fantasie oder nach welchen Kriterien macht ein Zukunftsforscher das?
Ja, das ist eine gute Mischung aus Methode und Fantasie, würde ich sagen. Wir fangen damit an mit einer ganzen Menge Recherche, wo wir uns verschiedene Einflussfaktoren quasi anschauen, die Einfluss darauf haben, wie der Lustgarten 2075 aussehen könnte oder wie auch Wasser quasi 2075 in der gesamten Region aussehen könnte. Dann schauen wir, welche davon die wichtigsten sind. Zum Beispiel, was bei uns rausgekommen ist, dass die Klimaanpassungsmaßnahmen, die wir heute treffen, quasi 2075 einen sehr großen Einfluss haben werden. Und dann machen wir verschiedene Ausprägungen davon quasi. Also wie könnte jetzt zum Beispiel die Klimaanpassungsmaßnahmen, das könnten jetzt zum Beispiel Gärten sein, Stichwort Schwammstadt. Mhm. Wenn wir das heute allerdings nicht machen, dann müssten wir zum Beispiel in 20 oder in 30 Jahren anfangen, sehr schnelle Maßnahmen zu entwickeln, weil dann die Hitze da ist und wir irgendwie mit ihr klarkommen müssen. Das wären dann sowas wie Kälteräume oder, ich weiß nicht, so eine Hitzewarn-App zum Beispiel haben wir uns ausgedacht.
Also es gibt bestimmte Annahmen, wenn wir das und das fortschreiben in die Zukunft, könnte das und das passieren. Wenn das und das nicht passiert, dann wird es anders sein. Wir können ja mal die drei Modelle vorstellen. Eine heißt zum Beispiel Berlin First. Sie haben das auf einer Postkarte auch gemacht, gedruckt hier, wie das aussehen könnte, Berlin First. Ich kann das mal beschreiben. Da ist der Lustgarten in einen grünen, parkähnlichen Garten verwandelt mit einer bestimmten Baumart. Sie haben ja vorhin erzählt, das ist eine japanische irgendwas.
Alkove.
Alkove, sieht sehr hübsch aus. Es gibt den Brunnen nicht mehr, aber dafür einen Teich. Das heißt, Wasser ist nach wie vor da. Die Straße ist im Prinzip weg. Es gibt keine Autos mehr, es gibt Lastenfahrräder und eine vermutlich voll elektrifizierte Bahn, die da durchführt. Was ist das für ein Modell Berlin First?
Bei Berlin First haben wir uns überlegt, dass schon relativ früh die Klimaanpassungsmaßnahmen zum Beispiel umgesetzt werden. Dass man sagt, wir entsiegeln rigoros Flächen. Wir sorgen dafür, dass Berlin-Mitte, der Lustgarten, die historische Stadtmitte, dass das ein Aufenthaltsort werden soll für BerlinerInnen, für alle. Warum jetzt aber auch der Titel Berlin First? Es ist nämlich so, dass dort die Entscheidung auch getroffen wird, das Wasser der Spree eher in Berlin zu behalten. Das heißt, in Brandenburg wird es dann noch mal ein gutes Stück trockener. Aber die BerlinerInnen sind glücklich, weil bei ihnen ist es schön, man kann sich da schön aufhalten, aber in Brandenburg wird es eben dann deutlich trockener werden und dort wird man unter der Hitze deutlich mehr leiden.
Solange bis Brandenburg dann ein Wehr baut vor der Stadtgrenze Berlins und die Spree einfach nicht mehr reinlässt, kann auch passieren. Ne? Dann gibt es hier was anderes, das sieht eher apokalyptisch aus, also auch in grauen Farben gehalten, ihr Modell vom Lustgarten 2075, miefende Mitte, Masti Mitte heißt das Ganze und ich sehe da Wohnhäuser, die dort sind, wo jetzt eigentlich die Straße ist. Alles ist zu betoniert und planiert. Ein Krankenwagen fährt durch die Szene. Die Luft sieht aus, als könnte man sie nicht atmen. Was ist das für ein Szenario?
Das ist ein Szenario, wo quasi die gesellschaftliche Spaltung nicht abgenommen hat. Und wir einfach sehr häufige, sehr schnelle Politikwechsel haben und so dann quasi keine Verstetigung in oder kein langfristiges Denken zustande kommt und keine Verstetigung in den Maßnahmen, so dass man immer nur sehr schnell auf Probleme, die jetzt gerade sind, reagiert. Genau dadurch gibt es halt keine Klimaanpassungsmaßnahmen. Berlin bleibt zu betoniert. Es wird in den Sommermonaten sehr heiß und darauf muss man dann reagieren, spontan durch mehr Krankenwagen zum Beispiel.
Krankenwagen, genau. Immerhin noch ein Fuchs hier, der also immer noch überlebt in dieser eher apokalyptischen Szene. Und dann eins, das gefällt mir am besten, da sieht der Lustgarten so ein bisschen aus wie Côte d'Azur, Monaco fällt mir ein. Da stehen nämlich Palmen im Lustgarten und Holla, da ist sogar noch ein Hotel gebaut worden, historisiert, ein altes Jugendstilhotel oder sowas, sehr, sehr schön, mit Leuchtreklamen. Man hat den Eindruck, den Menschen geht es gut auf diesem Bild. Das heißt dann 2075 Oase für andere. Was ist das?
Da ist es so, den Menschen geht es gut. Allerdings sind das nicht die BerlinerInnen unbedingt, denen es da gut geht, sondern die Stadtmitte wird zu einem touristischen Zentrum ausgebaut. Also es soll ein kulturelles Zentrum werden. Dort werden viele historische Gebäude oder nach historischem Vorbild Gebäude errichtet. Es wird eine Art Freilichtmuseum und man kann sich dort im Sommer zum Beispiel auch sehr angenehm aufhalten, weil alles runtergekühlt wird, finanziert durch Touristinnen, die dort in Hotels unterwegs sind, die dort mit autonomen Dreirädern durch die Gassen sich fahren lassen.
Gut, dass Sie Dreiräder gedacht haben. Ich habe jetzt gehört, dass die Touristen mit autonomen durch die Gassen fahren können, aber es sind autonome Dreiräder.
Genau.
Das finde ich interessant. Trauen Sie sich zu priorisieren? Also welches dieser drei Szenarien Sie als Zukunftsforscher für am wahrscheinlichsten halten?
Als Zukunftsforscher machen wir generell selten Aussagen über Wahrscheinlichkeiten, sondern was wir machen, wir eröffnen Möglichkeitsräume und sagen, das hier sind Sachen, auf die wir uns vorbereiten sollten und das hier sind Entscheidungen, die wir heute treffen müssen. Und ja, was es dann am Ende wird, das liegt an uns jetzt heute. Das ist unsere Entscheidung.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Die Zukunft des Berliner Lustgartens zu entdecken hier auf der Ausstellung On Water, Wasserwissen in Berlin, aufbereitet und vorgedacht von Dominik Kramer und Yannick Gallmetzer vom Masterstudiengang Zukunftsforschung an der FU. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke.
So, und das waren Sie schon wieder, die Profis live aus dem Humboldt-Labor im Humboldt-Forum in Berlin. Und ich mache das hier ja nicht alleine, sondern es gibt ja auch Leute, die in der Redaktion sitzen. Judith Rode zum Beispiel, Alina Faltermeier steckt dahinter, Josephine Kuban, Adela Lukaschik hat sich um den Scanner gekümmert, in der Technik Sophia Fiedler, Manuel Rieger, Henry Kruse, in der Produktion Anja Penner, Nick Riefenstahl hat die Musik ausgesucht, Philipp Börger war in den Nachrichten und Laura Stut, unsere Praktikantin, war auch hier und hat für Social Media gesorgt. Vor allen Dingen aber waren Sie dabei. Mein Name ist Stefan Karkowski. Danke, dass Sie da waren und denken Sie dran, heute Nacht ab 1 Uhr gibt es wieder die Radio 1 Late Night Lounge. Nicht verpassen. Dankeschön.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen. Nationalhymnen sind in Äquatornähe am fröhlichsten. Die Stimmung einer Nationalhymne hängt von ihrer geografischen Lage ab. In nördlichen Ländern wirken Hymnen oft traurig und getragen. Im Süden und in Äquatornähe dagegen fröhlich und dynamisch. Das fand ein finnisches Forscherteam mithilfe von künstlicher Intelligenz heraus. Die fröhlichsten Hymnen haben China und die Westsahara.